Den Reformator Martin Luther verstehen wollen, heißt ihn in seiner täglichen Praxis als betenden Menschen kennenlernen. Beten ist für ihn eine alles, somit auch ihn persönlich umfassende Lebenshaltung. Ich verstehe die gesamte Welt von Gott geschaffen und umfangen. Also ist auch mein Leben, mein Glauben, Vertrauen, Fühlen, Denken, Tun und Lassen in und vor Gott. Diese durchgehende Haltung des Daseins in und vor Gott empfiehlt Luther auch anderen Christenmenschen von früh an einzuüben, am besten ritualisiert, das heißt an jedem Morgen und an jedem Abend zu praktizieren. Wie traditionsbildend im protestantisch geprägten Frömmigkeitsleben seine Empfehlung von vor 500 Jahren gewesen ist, das zeigt sich allein schon darin, dass auch noch in unserem heutigen evangelischen Gesangbuch die zu praktizierende und nachzusprechende Gebetsübung am Morgen und am Abend mit einer anschaulichen Hinführung versehen lautet, wird Ihnen vielleicht jetzt auch bekannt vorkommen, des Morgens, Sie können das nachlesen im evangelischen Gesangbuch hinten, des Morgens, wenn du aufstehst, beziehungsweise am Abend, wenn du zu Bett gehst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes und sagen, das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht gnädiglich behütet hast, beziehungsweise am Abend gebetet, dass du mich diese Nacht gnädiglich behütest und so weiter. Warum stelle ich gerade diesen Gebetsritus mit dem Dank an den dreieinen Gott? Ich danke dir, mein himmlischer Vater, jetzt entscheidend durch Jesus Christus an den Anfang meines Vortrages über Martin Luthers Frömmigkeit und Theologie. Es macht deutlich, für Luther gibt es keinen Gottglaube ohne den Glauben an Jesus Christus. Wie das? Das kann und darf nicht allein dogmatisch korrekt beantwortet werden. Nichts leichter als solcher Art Antworten zu geben. Uns interessiert vielmehr, welchen Weg Luther zu einer, jedenfalls zu seiner authentischen, das meint erfahrungsbezogenen trinitarischen und noch einmal besonders christozentrischen Theologie und Frömmigkeit gegangen ist. Zunächst. Luther ist in seiner geistlichen Prägung von Beginn an ein christlich erzogener Mensch gewesen. Und das hieß zu seiner Zeit durch und durch spätmittelalterlich im römisch-katholischen Glauben geprägt. Zudem seit seinem Blitzschlag-Bekehrungserlebnis am 2. Juli 1505 bei der Ortschaft Stotternheim in der Nähe Erfurts seinem Entschluss, nicht weiter der Vorstellung seines Vaters entsprechend das Jurastudium abzuschließen, stattdessen ins Kloster der Augustiner Eremiten in Erfurt einzutreten, wird er bereits knapp 2 Jahre später zum Priester geweiht. Auf Veranlassung des Generalvikars der sächsischen Augustiner Johann von Staupitz, seinem Beichtvater, beginnt er das Theologiestudium und wird 6 Jahre später zum Doktor der Theologie promoviert und beginnt an der 1502 neu gegründeten Universität Wittenberg bibeltheologische Vorlesungen über die Genesis, die Psalmen, den Römerbrief, den Galaterbrief und den Hebräerbrief zu halten. Wir wissen, Luther war ein durch und durch gewissenhafter Mönch und Theologe. Er lebte nicht nur streng nach der Ordensregel, sondern studierte eifrig die entscheidenden kirchlich anerkannten philosophischen und theologischen Schriften, wie dann auch zunehmend die Heilige Schrift. In allem ging es ihm darum, ein guter Christ zu sein und zu werden und zu sein. Ja, was denn nun? Sein oder werden? Mehr das eine oder mehr das andere? Das war hier die Frage. Es klingelt bei Ihnen. Das ist hier die Frage. um die sich in seiner Frömmigkeit im Klosterleben letztlich alles drehte. Wie kaum ein anderer kannte er die heiligen Schriften, die ihn da leiteten und anleiteten. Um das oberste Gebot, das größte und vornehmste, wie Jesus es in Matthäus 22, 37 folgende selbst gesagt hatte, wusste er und versuchte es einzuhalten, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte zu lieben. Von seiner Klosterzeit, die ja bekanntermaßen nicht für immer dauerte, schrieb er einmal später, 1533, es ist wahr, ich bin ein frommer Mönch gewesen und habe meinen Orden so streng gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch in den Himmel gekommen durch Möncherei, so wollte ich auch hineingekommen sein. Das werden mir alle Klostergesellen, die mich gekannt haben, bezeugen. Denn ich hätte mich, wenn es noch länger gewährt hätte, zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. An was denkt Luther da zurück? Er ist in dem Wahn Mönch geworden, dadurch besser und oder überhaupt erst imstande der Buße und der Vollkommenheit leben zu können. Ihm wurde doch versprochen, durch seinen Eintritt ins Klosterleben, durch die Mönchstaufe, wie er einmal schreibt, ein neuer, von der Sünde gereinigter Mensch geworden zu sein, der nunmehr das Vollkommenheitsgebot leichter erfüllen kann, als es durch viele Hindernisse im weltlichen Leben geschehen kann. Fragen wir noch einmal, welche Vorstellung vom vollkommenen geistlichen Leben strebte er zu folgen? Der Kirchenhistoriker Heinrich Fausel beschreibt es in der Calvert-Taschenbuch-Luther-Ausgabe von 1968, auf diesen Band 11 beziehe ich mich, ehe jedoch die Gottesliebe in die Seele einziehen kann, muss alle Finsternis aus ihr vertrieben sein, wie in einem finsteren Raum zuerst die Schatten weichen müssen, ehe das Licht erstrahlen kann. Darum muss die vergangene Sünde bereut und gebeichtet werden, darum muss die gegenwärtige, immer vor der Tür lauernde Sünde bekämpft werden. Diesen Kampf hat Luther in ganzer Tiefe durchkämpft. Und, Sie wissen es alle, ist daran schrecklich gescheitert. Heinrich Fausel weiter. Luther steht hier vor der ausweglosen Schwierigkeit. Um die Gottesliebe zu erlangen, muss er sie besitzen. Wie ist es da möglich, des Heiles gewiss zu sein? Durch alles, was Luther später hierüber gesagt hat, zieht sich eines hindurch. Je mehr Heiligkeit, desto mehr Ungewissheit. Je mehr Werke, desto mehr Anfechtung. Je größer das Gesetz, desto größer die Sünde. Das Gesetz, also die Forderung, treibt ihn zu stets neuem Wollen und Laufen, aber eben dies Wollen und Laufen führt ihn von Gott weg und immer von Neuem in Anfechtung und Sünde hinein. Soweit Fausel. Luther versucht sich aber nicht nur in den mannigfaltigen Bußübungen im Kloster, sondern studiert und praktiziert auch den mystischen Weg der Versenkung in den Seelengrund zur Einswerdung mit Gott. Starke Bezüge zu Meister Eckhart, den er bestens kannte. Noch einmal Heinrich Fausel. Wohl wird er fast toll über dem Bemühen, nach Anweisung der großen Mystiker Bonaventura und Dionysius Areopagita in die Majestät hinaufzuklettern, wie er selbst schreibt. Wohl glaubt er auch einmal unter Engelchören zu weilen. Allein die völlige dauernde Gemeinschaft mit Gott erreicht er auch auf diesem Wege nicht. In aller Qual der Anfechtung und Sündennot stand für Luther immer noch eines fest. Die Gewissheit, dass Gott ein gerechter Richter, dass der Gesetzgeber an das Gesetz gebunden sei, dass das Gesetz ihm zwar jetzt zum Fluch gereiche, aber doch auch zum Segen werden könne, wenn seine Erfüllung gelänge. Wir merken Konjunktive über Konjunktive. Wie ging es für Luther im Kloster weiter? Bergab. Immer weiter bergab. In schreckliche Höllenängste. Nie tat er genug an dem, was doch möglich wäre. Sich bemühen, alle Sünden bekennen, bereuen und sich die Vergebung zusprechen zu lassen. Etwa in diesem Zeitraum zwischen 1512 und 1515 vertraut er sich in seiner großen Not seinem Beichtvater Staupitz an. Es kommt zur großen Wende. Ein Lichtschein am Ende des Tunnels leuchtet auf. Für mich ist diese Szene in dem 2003 verfilmten Roman von Guido Diekmann, Luther, mit den Schauspielern Josephines als Luther, Sir Peter Ustinov als Friedrich der Weise, Bruno Ganz als Johann von Staupitz und Uwe Ochsenknecht als Papst Leo X. wirklich eine mich bis heute ergreifende Schlüsselszene. Sie hat sich mir tief eingeprägt. Ja, ich gestehe, mir läuft es heute noch eiskalt und warm zugleich den Rücken runter, wenn ich an diese bestimmte Filmszene denke. Kurz frei erzählt. Luther in seiner Zelle nach der Komplett, also dem Abschlussgebet des Tages. Er läuft unruhig auf und ab, spricht flüsternd, sich wiederholend mit dem Satan. Sein Gesicht ist angstverzerrt, er schlägt mit der Hand gegen die Wand. Da plötzlich öffnet sich die Tür, Staupitz, sein Vorgesetzter und Beichtvater, steht völlig unerwartet an der Schwelle. Sorgenvoll schaut er seinen Mönchsbruder an. »Was ist nur los mit dir, Bruder Martinus?« Nach einer Weile presst er es hinaus. »Ehrfürchtiger Vater, ich lebe in der ständigen Angst vor dem Gericht Gottes.« Aus diesem Buch, das dem Film »Luther zugrunde liegt« von Guido Diekmann, lese ich jetzt weiter vor. Von Staupitz streckte seine Hand aus und legte sie dem aufgebrachten jungen Mann auf die Schulter. Martin biss die Zähne zusammen, ließ sich die väterliche Geste aber dennoch gefallen. Zu lange hatte er auf die freundliche Zuwendung eines Menschen verzichten müssen. »Bruder Martinus«, flüsterte der Subprior ruhig, »aber es war niemals Gottes Wunsch, dass du daran an seinem Gericht zugrunde gehst.« Er atmete tief ein, ehe er fortfuhr. »Mein Sohn, du musst lernen, dass Gott dich liebt. Er hat nicht vor, dich zu bestrafen.« »Und dies soll ich glauben«, fuhr Martin verbittert auf, »von Kindesbeinen an habe ich gehört, dass das Höllenfeuer uns verschlingt, wenn wir nicht dem vollkommenen Beispiel Jesu entsprechen. Wie soll ich einen Gott lieben, der uns ein Feuer in Aussicht stellt, das bereits schwelt, um uns zu verzehren? Dagegen empöre ich mich. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe keinen Gott. Gott ist schrecklicher und grausamer als der Teufel, denn er quält uns mit einer Seele, die rein sein möchte, und einem Körper, der nicht rein sein kann.« Von Staupitz erschrak. Er nahm seine Hand von Martins Schulter. Dann ging er mit schleppenden Schritten zur Tür und stieß sie auf. Während er auf den menschenleeren Gang hinausspähte, kam ihm der Gedanke, dass Bruder Martinus trotz seiner Priesterweihen vielleicht gar nicht ins Kloster gehörte. Wusste er denn überhaupt, was er unter ihrem Dach suchte? Als hätte der junge Mönch die Gedanken des Mannes erraten, rief er plötzlich: »Einen gütigen Gott suche ich, einen barmherzigen Gott, den ich lieben kann und der mich liebt, wie einen Vater seinen Sohn lieben sollte.« Von Staupitz nickte ernst. Zielstrebig durchquerte er die enge Zelle und nahm das kleine Kruzifix ab, das gegenüber von Martins Lager an der Wand hing. Ich merke an, im Film zieht er sein eigenes um den Hals auf Innenseite der Kutter hängendes Kruzifix hervor, reißt es von der Kette ab, legt es Luther in die Hand. So die Filmszene. Einen Moment lang betrachtete Staupitz das Kruzifix liebevoll, ehe er es küsste und Martin in die Hände legte. Blicke auf Christum, deinen Erlöser, und sage ihm, was du vorhin mir gesagt hast, erklärt er entschlossen. Er wird dir zuhören, mein Sohn. Vertraue dich ihm an und nicht einer Geißel, an der dein Blut klebt. Hat nicht der Herr sein Blut vergossen, damit wir seine Liebe erfahren? Sprich mir nach. Ich bin dein, erlöse mich. Ich bin dein, erlöse mich. Martins Finger schlossen sich um den hölzernen Leib des gekreuzigten Heilands, zunächst zaghaft, als befürchte er, sich an ihm die Hände zu verbrennen, dann jedoch mit aller Kraft, die in ihm war. Ich bin dein, wiederholte er die Worte des Generalvikars, erlöse mich. Soweit Diekmann in seinem Buch Luther. In der nächsten Zeit nach dieser, mag sie inszeniert sein, aber doch, ich denke, sehr gut und intensiv nachempfundenen Nacht, in der nächsten Zeit studiert Luther erneut die Heilige Schrift, sucht nach den Stellen, die von Gottes Gerechtigkeit sprechen. Er kennt sie ja alle, diese Stellen. So zum Beispiel die Stelle im Psalm 31, Vers 2, in deiner Gerechtigkeit errette mich. Wie? Der Richter soll mein Retter sein? Unmöglich. Das Gegenteil ist der Fall. So dachte er bisher in seiner Auslegung. Auch bei Paulus, Römerbrief Kapitel 1, Vers 17, steht die alles andere als frohe Botschaft, wie er meint, zu lesen, dass im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar wird. Ist das Evangelium auch da nichts anderes als eine Erscheinungsform des Gesetzes? In einer Tischrede aus dem Jahr 1538 sagte Luther über diese angefochtene Zeit im Kloster: Ich war dem Paulus von Herzen Feind, wenn ich las, die Gerechtigkeit wird durchs Evangelium offenbart. Als ich freilich später das Folgende sah, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Habakuk 2,4 wird hier in Römer 1 zitiert. Und überdies noch den Kirchenvater Augustinus zu Rate zog, da ward ich fröhlich, als ich erkannte, dass die Gerechtigkeit Gottes die Barmherzigkeit sei, da wurde dem Gebeugten Hilfe zuteil. In einer noch früheren Tischrede, 1532, umschreibt Luther es noch einmal etwas anders. Denn die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass wir durch Christus gerechtfertigt und erlöst werden. Nun wandelten sich mir in jene Worte in liebliche Worte. Es ist von seinem sogenannten Turmerlebnis die Rede, das hat mir der Heilige Geist offenbart. Wir nähern uns dem Solus Christus, dem Christus allein, der zentralen Säule lutherischer Theologie, die sich uns in der klassischen Triade eingeprägt hat. Sola Scriptura, sola gratia, solus Christus. Allein die Schrift, allein die Gnade, allein Christus. Christus allein ist dabei der Erlösung bringende Schlussstein bzw. der tragenden Säule des gesamtbiblisch geleiteten Weges, gleichsam das Glaubenstor zur ewigen Seligkeit. Wer an diesem Tor ankommt und hindurchgeht, bekommt das unübertreffliche Geschenk, nämlich die Gewissheit, ich bin Gottes Kind, von meinem himmlischen Vater geliebt, ohne Vorleistung trotz aller Schuld. Das, so die Erfahrung des einst schwer angefochtenen Menschen Martin Luther, ist die entscheidende Bekehrung. Schau nicht länger auf dich und deine Bemühungen, dich Gott zu nähern, der Wahrheit deines Lebens auf die Spur zu kommen. Schau von dir weg, von deinen Zweifeln und Ängsten, deinem Bemühen, gut zu sein. Dein Wollen und Streben nach oben reicht niemals aus, dir Zufriedenheit und Frieden zu bringen. Der Himmel bleibt dir leer. Schau hingegen auf ihn, Jesus, den vom Himmel herabgekommenen Gott, schau auf den Gesandten, den Sohn des unsichtbar bleibenden Gottes, der Vater Jesu ist. Schau auf Christus, schau auf sein Leben, sein Sterben und Auferstehen und glaube, dass in ihm Gott in seiner unfassbar großen Liebe da ist. Für dich, dieses Pro Me, Pro Nobis, darauf legt er höchsten Wert. Da wird das Existenzielle, nicht im Allgemeinen das Sagen, Bekennen, sondern Pro Me, es ist für mich. Jetzt verstehen Sie vielleicht auch den Anmarschweg zu dieser Aussage. Es ist ein Weg für Luther geworden, dass er zu dieser entscheidenden Erkenntnis gekommen ist. Ja, Gott ist der dich Suchende. Der Vater, der himmlische Vater, die Fülle göttlicher Elternschaft. Gott, der das Väterliche und Mütterliche gleichermaßen beinhaltet. Da in Christus allein ist Gott da, so will er dir sein, der sich bedingungslos dem Menschen, dem Sünder als Liebender in der Fülle seiner Barmherzigkeit zuwendet. Du bist sein Kind, geliebter Sohn, geliebte Tochter. Nimm es an, lass es dir gefallen, glaube nicht nur an ihn, sondern glaube ihm. Das ist ein Qualitätssprung. An Gott glauben oder dir Gott glauben. Und lebe, liebe, kämpfe, wirke daraus, immer und immer wieder aus dieser Quelle heraus, aus diesem Christus pro me, für mich. Und lies von daher erneut und immer wieder die Heilige Schrift, wo sie sich zentral zur Rettung des einsamen und verzweifelten Menschen äußert. Lies besonders, was der Apostel Paulus auf seinem Glaubensweg erfahren und erkannt hat. So in Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und Römer 3, Vers 24, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Noch einmal, was heißt es, Gott zu glauben? Es heißt, dass er in seinem Wesen Liebe ist. Das heißt, mich liebt. Dass er Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ist, heißt, mir barmherzig ist, mich gerecht macht. Dies alles steckt in seiner tiefsten Bedeutung drin, wenn Luther uns einlädt, mit diesen Worten zu beten. Ich knüpfe an den Anfang meines Vortrages. Mit diesen Worten zu beten am Morgen und am Abend, mit meinen ersten Worten zu Beginn und mit den letzten Worten zum Abschluss eines jeden Tages. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus. Wir sehen, das Herzstück lutherischer Theologie ist seine Christologie. Dies möchte ich in einem letzten Abschnitt meines Vortrages noch etwas nunmehr stärker in theologischer Reflexion ausführen. Luthers Ausgang in der Überlegung, wer Jesus Christus ist, geht klassisch von der Lehre der göttlichen Trinität aus. Gott ist in seinem Wesen einer, aber einer in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist da eins in drei, drei in eins. Haben Sie es verstanden? Das Geheimnis bleibt. Da können Sie noch so viele Worte drum machen. Und die muss man manchmal machen, aber das ist es noch nicht. Das Wort ist eh an der falschen Stelle gesetzt. Gott geschieht, er ereignet sich, immer als der Liebende und Barmherzige. Aber nicht das Geheimnis ist nicht so groß und unfassbar, dass es sich uns gegenüber nicht erzählen lässt. Es lässt sich erzählen, uns zu gut. Die zentrale Botschaft im Neuen Testament lautet, es, nämlich das Geheimnis der Trinität, nämlich er selbst, der dreieine Gott, erzählt sich in Jesus von Nazareth, dem verheißenen Messias, dem Heilsbringer der Juden wie der Heiden, also aller Menschen und Völker. Er erzählt sich in diesem Jesus aus. Bedeutsamer kann auf diese Person nicht geschaut werden. Wie bei Paulus, so kreist auch Luthers soteriologisches Denken und Verkünden das meint auf die Erlösung bezogen, Soteriologie, zentral um den für uns gekreuzigten und von Gott auferweckten Jesus. Seitdem kann und darf nicht länger über Gott geredet werden als in Christo. Damit, so hat es der im Luthertum bekannte Erlanger Theologe Paul Althaus vor über 50 Jahren in seinem Buch Die Theologie Martin Luthers, 1968 erschienen, kurz vor meinem Beginn des Theologiestudiums. Ich habe dieses Buch sehr intensiv gelesen, jetzt nochmal aufgeschlagen in der Vorbereitung auf diesen Vortrag. Ist für mich nicht zu übertreffen, die Formulierung, aber sie sind sehr dicht. Er hat es auf den Punkt gebracht, Paul Althaus. Damit gewinnt seine Christologie, Luthers Christologie, beziehungsweise die biblische, johannäischen Charakter. Die großen johannäischen Christusworte wie »Wer mich sieht, der sieht den Vater« sind der eigentliche Text seiner Christologie. Und weiter Paul Althaus. So hat Luther mit einer in der Theologie vorher nicht erhörten Kühnheit die Gottheit in die Menschheit hineingezogen. Besser, nicht die Gottheit, nicht eine göttliche Natur, sondern eben Gott in Person selbst. Gott ist dieser Mensch. Dieser Mensch ist die Gegenwart Gottes bei uns. Im Grunde hat Luther damit die Lehre von den zwei Naturen als unzulänglich überboten. Sie sagt viel zu wenig und nicht das Entscheidende. Nicht auf das Verhältnis göttlicher und menschlicher Natur kommt es ihm letztlich an. Er fragt nach dem Verhältnis der Person Jesu zu der Person des Vaters. Luther hat mit der Gottheit Christi, mit der Inkarnation in einer Weise ernst gemacht, wie niemand seit dem Neuen Testament. So Paul Althaus. Das hat unmittelbare Folgen für unsere Grundhaltung des Glaubens. Glaube ist, so will ich es mit meinen Worten sagen, kein intellektuelles Geschehen eines Fürwahrhaltens der Gottheit Jesu, sondern fordert ein praktisch existenzielles, ein lebendiges Ergreifen dieser Wahrheit mit dem Herzen, also mit der ganzen Person. Worum es Luther im Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus entscheidend ankommt, das schreibt er im kleinen Katechismus in seiner Auslegung des zweiten Artikels des apostolischen Glaubensbekenntnisses, auch im Anhang unseres evangelischen Gesangbuchs. Ich glaube, dass er sei mein Herr. Kurz, knackig, knapp. Darum geht es. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr. Das meint, wie Paul Althaus es dann sehr konzentriert formuliert, Christus wird erst und nur in seinem Werk erkannt, dass ich es für mich geschehen weiß. Die heilsame Erkenntnis Christi ist nicht nur ihrem Gehalt nach eine durch und durch personale, nämlich Gottes personale Haltung mir gegenüber, sondern auch ihrer Weise nach. Ich erkenne nur in der persönlichen Haltung des Ergreifens, des Annehmens Christi als meines Herrn. Nur indem ich es ganz auf ihn wage. Die Erkenntnis Christi, auf die es zuletzt ankommt, geht dem Überwundensein von ihm zum völligen Vertrauen nicht vorauf, sondern geschieht erst in und mit ihm. Diese Erkenntnis Jesu Christi setzt voraus und ist daran gebunden, dass er für uns gegenwärtig ist. Und jetzt ganz entscheidend, lutherisch, und ich glaube darüber hinaus, ist es einfach ein Wahrheitserkenntnis. Das geschieht durch das Wort von ihm. Auf andere Weise haben wir ihn nicht, denn er ist jetzt im Himmel beim Vater. Er kommt nicht in Person zu uns herab, sondern nur im Evangelium, und zwar im Gepredigten, im Gelesenen, im Vernommenen Evangelium nach der Schrift. Hier im Evangelium enthüllt Gott ihn uns, wie er ihn uns auch im Gekreuzigten verhüllt. Wieder so ein Geheimnis. Enthüllung und Verhüllung. Das ist die paradoxe Botschaft, ein Skandalon, das der Apostel Paulus seiner Verkündigung zugrunde legt. 1. Korinther 1, Vers 18 und Vers 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Abschließend möchte ich hervorheben: Für eine Spiritualität im christlichen Raum ist die Bedeutung des Umgangs mit der Bibel als heiliger Schrift, ganz im Sinne Luthers, zentral. Kern christlicher Spiritualität ist dabei, wieder ganz im Sinne Luthers, der Zuspruch des Evangeliums von Gottes Nähe zu uns in und durch Jesus Christus. Und dieser Zuspruch geschieht im Hören und Lesen, im Betrachten und Meditieren der Worte und Erzählungen biblischer Texte, und zwar der gesamten Bibel, also des Ersten wie des Zweiten Testamentes. Dabei geht es nicht um die vielen Worte, nicht um ein äußeres, meist ja doch sehr mühsames, schnell ins Intellektuelle abdriftendes Schriftstudium, sondern um ein erfahrungsbezogenes, ein verinnerlichtes Hören, Lesen und Betrachten, das ins Herz dringt, das uns herausfordert, uns herausruft aus der Enge unserer Lebenseinstellungen, unserer Selbstbezogenheiten, das uns in die personale Beziehung zu Gott ruft und zum Nächsten. Erst dann leben wir sinnerfüllt, ganz im Sinne des Doppelgebotes der Liebe, wie Jesus es uns im Evangelium sagt. Ich habe es schon zitiert, Matthäus 22, Gott über alles lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.